Ja, herzlich willkommen beim Dossier-Podcast. Willkommen an unsere Hörerinnen und Hörer im Podcast. Willkommen erstmals auch an unsere Zuseherinnen auf YouTube. Es ist dies der erste Dossier-Video-Podcast, den Sie auch betrachten können. Und natürlich herzlich willkommen an unseren heutigen Gast, Dietmar Picher, ein Desinformationsanalyst. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, der Anlass unseres heutigen Podcasts ist eine Recherche, die wir im Rahmen unseres GenEU-Schwerpunkts zum Thema Demokratie veröffentlicht haben. Es geht in der Recherche konkret um einen höchst erfolgreichen österreichischen Influencer, den in Österreich aber so gut wie niemand kennt, denn er publiziert auf Russisch. In unserer Recherche geht es um einen Mann, der sich Paul Pittmann nennt. In Wahrheit heißt er anders, wie wir in unserer Recherche herausgefunden haben. Und warum ist das journalistisch relevant? Es geht da vor allem darum, warum das Leben in Russland ganz toll ist und viel besser, als man es sich vorstellt. Und warum das Leben in Westeuropa eigentlich ziemlich mies ist. Warum alles sehr teuer ist, warum die Beziehungen und Familienleben schlechter sind, warum die Kindererziehung schlechter ist und so weiter und so fort. Es sind also Narrative, die für die russische Propaganda höchst nützlich sind. In dieser Recherche haben wir uns angeschaut, was steckt hinter diesem Account Paul Pittmann und sind da auf einige Auffälligkeiten gestoßen. Zum Beispiel auf ein wahnsinnig schnelles Follower-Wachstum auf den sozialen Plattformen, aber auch auf eine dubiose Firma, die der Mann hinter dem Account betreibt, über die angeblich falsche Wimpern aus Russland im großen Stil importiert werden nach Österreich. Allerdings macht diese Firma keine Werbung, man kann dort auch nichts mehr bestellen und die Instagram-Seite dieser Firma ist auf privat gestellt. Das sind ein paar Auffälligkeiten. Ich empfehle Ihnen, unsere YouTube-Doku zum Fall Pittmann anzuschauen, die wir dieser Tage veröffentlicht haben. Heute wollen wir über das größere Thema sprechen, das sich dadurch aufmacht, denn wir bewegen uns, wie in diesem Fall, in einem Bereich, der durchaus Neuland ist für uns. In den sozialen Medien treten Menschen auf, die als Influencer uns erscheinen, die aber teilweise politische Narrative verbreiten, Narrative aus der Propaganda verbreiten. Und da wollen wir jetzt mal in diesem undurchsichtigen Bereich für ein bisschen Ordnung sorgen und haben deswegen Herrn Dietmar Pichler eingeladen. Herr Pichler, noch einmal herzlich willkommen im Dossier-Podcast.
Freut mich, hier zu sein und danke, dass Sie dieses Thema aufgreifen. Ja.
Kurz zu Ihrer Person. Herr Pichler, Sie sind Chief Analyst und Redakteur bei InVet. Das muss man jetzt nicht kennen. Das InVet ist das Institut zur Verteidigung europäischer Demokratien. Und Sie sind Gründer des Disinfo Resilience Network, ein internationales Netzwerk, ich lese das hier kurz ab, das Expertinnen und Experten aus Bereichen wie Politikwissenschaft, Geschichte, Sicherheit, Journalismus, Cybersicherheit und Diplomatie zusammenführt. Also eine ganze Menge. Zusammengefasst bezeichnen Sie sich als Desinformationsanalyst. Was ist das? Was kann man sich darunter vorstellen?
Also ich glaube, eigentlich, wenn Sie, ich verwende tatsächlich diesen Titel, ja, weil das etwas ist, mit dem die Leute zumindest annähernd etwas anfangen können. Aber eigentlich geht es viel weiter. Also ich bezeichne mich manchmal auch als Desinfo- und Subversionsanalyst, ja, also Subversion, umstürzlerisches, demokratiezersetzendes Verhalten, was wir ja sehr oft beobachten können, nicht nur in den sozialen Medien. Und wenn wir von Propaganda sprechen, das ist eigentlich nicht nur Desinformation, da bin ich da schon eigentlich unpräzise bei dem eigenen Berufstitel sozusagen, weil es geht darum, uns zu beeinflussen. Das kann durchaus auch etwas sein, was im Kern faktenmäßig schon belegt ist oder irgendwie eine Berechtigung hat, etwas kritisch zu sehen. Aber wenn das entsprechend amplifiziert wird, zum Beispiel von außen, zum Beispiel aus Russland oder aus China, dann sind wir da in diesem Bereich der Manipulation. Und genau diese Dinge schaue ich mir an. Genauso wie ideologisch sehr extremistische Bewegungen, die wir haben im Netz, aber auch außerhalb des Netzes halt sehr hilfreich, um diese Dinge zu analysieren, auch zu beobachten international. Und die zwei Organisationen, die Sie angesprochen haben, also bei InVet publiziere ich auch, ich schreibe Artikel, bin aber sehr viel mit Journalistinnen und Journalisten im Kontakt, auch im Rahmen von Hintergrundgesprächen. Das heißt, der Austausch ist sehr wichtig, wenn es um interessante Akteurinnen und Akteure geht, aber auch um Narrative. Und wenn ich jetzt zusammenfasse, was ist der Unterschied in meiner Arbeit und wie andere Personen das Thema Desinformation angehen, also in zwei Sätzen ist es, wie ich es manchmal beschreibe, it's not only the far right and it's not only social media, leider. Ja, also es geht weiter. Und es ist auch nicht nur die Frage der Algorithmen und die Frage der Plattformbetreiber, die viel Ungutes sozusagen tun und vieles auch leider nicht tun, was sie tun sollten, sondern ich schaue mir die Akteure, die Narrative und auch das dahinter an und vor allem auch die Motive dieser Personen und versuche das einzuordnen. Aber ich glaube, da gehen wir dann eh noch viel tiefer in die Diskussion.
Ja, auf das kommen wir noch. Ich möchte noch kurz bei Ihrer Person bleiben. Stichwort hybride Kriegsführung, russische Propaganda. Ich glaube, wir als Gesellschaft sind uns wahrscheinlich einig, dass es solche Personen braucht, wie Sie, dass es diese Expertise braucht. Gleichzeitig ist das Berufsbild jetzt nicht wahnsinnig etabliert. Wie wird man das? Wie wird man ein Desinformationsanalyst? Was ist Ihr Berufsweg zum Beispiel?
Ich glaube, da gehört eine gehörige Portion Idealismus dazu. Also reich, vielleicht wären andere reich davon, die habe ich aber noch nicht getroffen. Also wenn ich mich so austausche, geht es keinen gut. Also momentan zum Beispiel auch Finanzierung der Organisationen sind private Spender, noch keine Institutionen. Man versucht natürlich bekannter zu werden und hier auch diesbezüglich Awareness zu erzeugen, damit einmal überhaupt der Beruf ein Beruf ist und nicht nur eine Berufung, ja, die man irgendwie dann neben einem Bootberuf macht. Also das ist ein großes Thema, ja, nicht nur in Österreich übrigens, ja, dass man das Ganze auch, und Sie haben das sehr schön eingeleitet, hybride Kriegsführung, ja, also nicht konventionelle Kriegsführung, wo es um Kommunikationsangriffe, also Informationskrieg geht, aber auch Cyberangriffe, das kennt man dann noch ein bisschen, ja, das ist der Cybersecurity-Raum, aber auch diese sogenannten Wegwerfagenten, also irgendwelche Aktionen, wo junge Leute oft rekrutiert werden im digitalen Raum, um dann Propaganda anzubringen oder auch irgendwas zu beschädigen, ja, also Sabotageaktionen, das ist so ein großer Bereich, der sehr, sehr stark sicherheitspolitisch ist, aber nicht in seiner Dimension, und das betrifft leider auch die Finanzierung, auch was die öffentliche Hand hat und was für Möglichkeiten, werden wir sicher auch noch mehr ins Detail gehen. Das heißt, es ist sehr, sehr herausfordernd und mein persönlicher Werdegang war, vorhin schon erzählt in der Vorbesprechung, ich habe einfach mal einen Breitband-Internetzugang vor über 20 Jahren bekommen nach 9/11, weil mich die damals rechtsextreme Szene im Internet interessiert hat, was da passiert, wie auch Verschwörungstheoretikerinnen und Theoretiker arbeiten, und bin dann zu ganz vielen anderen radikalen geschichtsrevisionistischen, auch bis zu den stalinistischen, maoistischen Bewegungen gekommen und verfolgt die eigentlich bis heute, war auch lange im Public Health Bereich tätig. Das ist natürlich, da gibt's auch Überschneidungen, die man oft auch gar nicht so sieht, nicht nur in diesem verschwörungstheoretischen Bereich, sondern auch was das Thema Geopolitik betrifft, und das haben wir in der Covid-19-Pandemie sehr stark gespürt, zum Beispiel, dass Russland Influencer im Westen, aber auch in Indien und Brasilien organisiert hat, die Pfizer dämonisiert haben, die haben gesagt, ihr werdet alle sterben an Pfizer, was natürlich indirekt dann den Sputnik-Impfstoff fördern sollte. Also es sind durchaus verschiedene Punkte in meinem Leben gewesen, wo ich gesagt habe, ja, ich möchte mich eigentlich auf diesen Bereich der Beeinflussung der antidemokratischen Bewegungen, ideologisch sehr stark an den Rändern bewegenden Querfrontbewegungen und so weiter. Ich möchte mich darauf spezialisieren und mache auch seit 2020 Medienkompetenztrainings, die da einen Fokus haben, die diesen Elephant in the Room, die Foreign Interference, also die ausländische Einflussnahme, die das benennen, und nicht einfach nur sagen, pass auf, dass du keine falschen Bilder teilst, obwohl das natürlich auch ein wichtiger Punkt ist.
Wie gehen Sie eigentlich heute damit um, wenn Sie mit Personen zu tun haben, die Sie noch nicht kennen, die Sie vielleicht aus dem Internet kennen, die mit Ihnen in Kontakt treten, wo man ja grundsätzlich einmal recherchiert und sagt, okay, was ist der Hintergrund der Person? Heutzutage muss man ja auch die Frage stellen, ist diese Person überhaupt echt? Was gibt's vielleicht Motivationen, die verdeckt sind in dem Bereich? Wir leben in einer Zeit von halluzinierten Fakten, von KI-generierten, täuschend echten Bildern. Wie gehen Sie in Ihrem Bereich damit um, wenn Sie mit Personen zu tun haben? Wie checken Sie sozusagen die Authentizität von Identitäten?
Ich glaube, eine Authentizität von Identitäten, das ist ein klassisches Security-Thema. Ja, also die Frage, die ich mir dann natürlich stelle, ist, finde ich auf mehreren Kanälen etwas, ist das halbwegs Konsistenz? Also das ist eigentlich keine Zauberei, aber es ist auch nicht sicher. Ne? Man kann ja auch eine Identität sehr komplex fälschen, und wir haben Fälle, und das wird uns noch mehr beschäftigen. Ich glaube, in vielleicht 20 Jahren wird das, was wir heute besprechen, diese menschlichen Akteure, vielleicht weniger ein Thema sein, als dass wir viele KI-generierte Akteure haben, die in der Propagandawelt aktiv sind. Und ich kann mich erinnern, mit Peace Data und ähnlichen Projekten gab es ja schon Websites, die ein komplettes Autorenteam hatten, menschliche Personen mit Lebensläufen, mit angeblichen Geschichten, die alle KI-generiert waren. Und das ist schon sehr schwer nachvollziehbar dann. Es wird nicht einfacher werden.
Es liegt an, ein paar Begriffe zu klären, die wir jetzt auch schon im Gespräch verwendet haben. Von Desinformation über Propaganda bis zur Foreign Interference beginnen wir mal mit den Unterschieden. Wie unterscheiden sich oder wie navigieren Sie zwischen den Begriffen Desinformation, Propaganda? Wie ist da zu unterscheiden? Was ist wichtig zu wissen?
Also Desinformation ist immer eine Falschinformation, die mit dem Motiv gelauncht wurde, Schaden anzurichten. Zum Beispiel bei einem anderen Land. Ich kann auch einer anderen Firma oder einer anderen Partei versuchen zu schaden, indem ich da Falschinformationen in den Raum werfe. Und die große Kunst der Desinformation ist ja, dass ich sie in den Informationsraum nicht nur hineinpflanze sozusagen, sondern dass sie sich dort auch verbreitet, dass ich auch Leute dazu bringe, möglichst ohne diese zu finanzieren, diese Desinformation auch weiter zu verbreiten, weil sie zum Beispiel emotionalisiert. Dann gibt es den Begriff der Misinformation oder Misinformation. Das ist eine Falschinformation, die ohne schlechte Absicht verbreitet wurde, einfach durch ein Missverständnis. Das ist ein bisschen eine Eselsbrücke. Sie kennen das mit dem Spinat, der angeblich so viel Eisen hat. Dieses Beispiel verwende ich eigentlich immer in meinen Vorträgen. Der hat nicht so viel Eisen. Man hat lange geglaubt, da wurde die Kommastelle, ist da verrutscht. Und jetzt habe ich aber gehört, dass dieser Faktencheck auch nicht richtig ist. Eigentlich haben sie getrockneten Spinat verwendet und der ist natürlich, hat viel konzentrierteres Eisen. Jetzt hört man in manchen Vorträgen, na gut, aber die Missinformation, die richtet keinen Schaden an. Das ist falsch, weil sie hat vielleicht nicht die Intention, keinen Schaden anzurichten, aber wenn ich einen Eisenmangel habe und den mit Spinat, mit frischem Spinat decken will, dann habe ich einen Schaden, nämlich einen medizinischen. Also Sie merken, gerade in diesem Bereich der Definitionen, das ist alles irgendwie noch eine sehr starke Pionierarbeit, weil wir das Problem haben, und ich habe das mal untersucht mit den Google Books, hat diesen Begriff Desinformation eigentlich aus dem Kalten Krieg, die sowjetische Einflussnahme, kommt da sehr stark davon. Wir haben in den 80er Jahren ein bisschen darüber gesprochen und haben dann eine irrsinnig lange Pause. Und erst dann 2014, nach der russischen Annexion der Krim und dem Aufkommen der Trollfabriken und dieser pseudo-verdeckten Invasion in Donetsk und Luhansk, also in der Ostukraine, erst dann ging diese Diskussion um dieses Thema Desinformation wieder richtig los. Und ich glaube, da haben wir ein Problem, weil wir da einige Jahre verschlafen haben. Und der andere Begriff war...
Jetzt würden wir zur Propaganda kommen, weil wie hat jetzt die Propaganda mit der Desinformationskampagne
zu tun? Also genau, Desinformationskampagne passiert im Rahmen der Propaganda. Das Interessante bei der Propaganda ist, dass sie ja mehr ist, dass sie eigentlich das Ziel hat, also es ist ein Teil der Informationskriegsführung nach innen wie nach außen. Sie kann mit Dingen arbeiten, die jetzt nicht unbedingt falsch sind, aber die aufblasen. Es ist eine manipulative Kommunikation und ganz früher mal, ja, also Historikerinnen und Historiker verweisen oft darauf hin, Propaganda war nicht immer ein negativ besetzter Begriff. Das kommt aus den großen verheerenden Kriegen des 20. Jahrhunderts. Erst seit daher ist für uns Propaganda was, wo es mit Lügen, mit Verhetzung, ja, also Hetze ist, glaube ich, da ein ganz wichtiger Begriff. Ja. Ich kann natürlich auch irgendeinen tatsächlichen Incident herausnehmen und immer wieder streuen, um da jetzt zum Beispiel gegen irgendeine Bevölkerungsgruppe Stimmung zu machen. Und dann ist das Propaganda, auch wenn es jetzt nicht Desinformation in dem Sinn ist, dass ich es jetzt debunken kann, dass ich sagen kann, das ist gar nicht passiert.
Also zusammenfassend, Propaganda müssen nicht unbedingt falsche Informationen sein, sondern es kann auch darum gehen, Informationen gezielt zu framen oder hervorzukehren, andere zu nicht so zur Geltung zu bringen.
Naja, ich kann Ihnen ein Beispiel mit Ukraine-Bezug zum Beispiel nennen, dass man immer wieder beobachten kann, wenn es jetzt um den russischen Krieg gegen die Ukraine geht, um die Invasion 2014, dann große Invasion 2022 und ich dann über die Korruption in der Ukraine spreche, die ja ein Problem ist, was ja dort auch anerkannt ist, wo man ja auch die Reformen und die Zivilgesellschaft sehr aktiv ist, da was dagegen zu machen, dann ist das Propaganda, weil das gibt's zwar, Aber der Kontext, ja, und hier ist der Kontext natürlich entscheidend, Russland ist im Korruptionswahrnehmungsindex um etliche Stellen schlechter platziert als die Ukraine. Das heißt, dieser Einmarsch, dieser imperialistische Krieg wird um nichts besser oder weniger verurteilenswert, wenn ich da jetzt auf die Propaganda, das ist nur ein Element der Opfer-Täter-Umkehr, indem man da aufs Opfer, sozusagen übers Opfer Schmutz ausschüttet, um den, das irgendwie die Solidarität zu brechen oder das zu relativieren. Und das macht Propaganda. Ja. Sie kann einfach auch im Rahmen der Kontextmanipulation sehr viel machen.
Jetzt ist für mich die Frage, ich glaube, dass diese Themen grundsätzlich in unserer Gesellschaft schon relativ bekannt sind. Mir kommt vor, über die letzten Jahre, ich nehme an, wenn man Menschen auf der Straße fragt, die politisch ein Stück weit interessiert sind, die werden etwas über Desinformationskampagnen, vor allem auch russische Propaganda, schon mal gehört haben. Mir scheint, es ist uns teilweise nicht so klar, wie es aber in der Praxis passiert. Also man hört oft von etwas abstrakten Dingen, wie zum Beispiel Bot-Fabriken oder Kommentarfabriken, Facebook etc., natürlich jetzt auch auf den neuen Plattformen. Wie funktioniert denn jetzt diese kontextuelle Propaganda, wenn ich das mal so irgendwie zusammenfassen kann, die Sie gerade besprochen haben, wie funktioniert die in der Praxis? Wer betreibt die?
Oh, wie viele Stunden haben Sie Zeit?
Also Open-End grundsätzlich.
Also erstens mal bin ich nicht so optimistisch wie Sie in Bezug auf die Awareness in der Bevölkerung. Also es gibt sicher einen großen Teil in der Bevölkerung, der sich bewusst ist, dass es ein Problem gibt, dass es russische Propaganda gibt. Es gibt leider viel Both-Sidism, wo man dann sagt, Propaganda machen ja alle. Ja. Natürlich gibt es Elemente der Propaganda überall. Ja. Also wenn wir uns auch Übersee anschauen, einen gewissen US-Präsidenten, der lässt jetzt auch Europa nicht aus, ja, in seinen Narrativen, die auch sehr anti-EU-lastig sind. Ja, das ist natürlich ein Problem, was uns zusätzlich belastet. Aber generell, wenn wir unsere Regime anschauen, wie Russland und China, und speziell Russland hat eine Tradition der Desinformation, der Subversion, der Infiltration, der Beeinflussung, propagandistischen Beeinflussung von Gesellschaften, die weit über das Jahr 2014 hinausgeht, was ich jetzt vorne als Kernzeitpunkt hervorgehoben haben, weil das geht bis auf den Kalten Krieg zurück. Und das ist vielen nicht bekannt. Ja, und wir haben dieses sowjetische Programm der aktiven Maßnahmen, also russisch aktivnije meroprijatija, das damals schon abgezielt hat, Medien zu beeinflussen, universitäre Institutionen, den Diskurs, aber auch durchaus die Zivilgesellschaft, die sogenannte Friedensbewegung, damals auch schon in den 80er Jahren und auch darüber hinaus. Und diese Beeinflussungskampagne, diese Techniken von damals, die werden heute, und das klingt jetzt ein bisschen absurd, 1:1 immer noch so betrieben. Das heißt, alles, und zwar ohne Ausnahme, was damals passiert ist, passiert auch heute noch. Da werden Sie sagen, das ist ja lächerlich, heute haben wir ja das Internet. Natürlich, das Internet verstärkt die klassischen traditionellen Maßnahmen noch, aber es hat auch natürlich neue Maßnahmen dazu, die es damals nicht gibt. Es gab damals keine Trollfarmen, die gab es einfach technisch nicht. Ja. Aber zum Beispiel der Versuch, mit Narrativen in etablierte Medien zu kommen oder den Versuch, in Universitäten zu beeinflussen, auch Akademikerinnen und Akademiker unbewusst oder bewusst zu rekrutieren und als Einflusspersonen zu nutzen, sage ich jetzt mal vorsichtig, das gibt's heute noch. Und wenn wir verstehen, was im Kalten Krieg passiert ist und da auch genauer hinschauen, und ich sage manchmal scherzhaft, wenn wir uns anschauen, es gab in den USA die Active Measures Working Group, also das war eine Gruppe, übrigens von einer Frau geleitet, damals, obwohl trotz der konservativen Reagan-Regierung, die sich professionell damit beschäftigt hat, Faktenchecks zu machen oder diese sowjetischen Einflussoperationen zu analysieren. Und meiner Meinung nach müsste man alle Personen, auch wenn sie im Altersheim sind und noch nicht dement, zurückholen und zu sagen, wie habt ihr das damals gemacht, wie habt ihr Akteure identifiziert, wie habt ihr gearbeitet, weil das haben wir jetzt nicht. Wir haben nicht diesen Zugang, dass wir uns Personen anschauen, wir haben nicht den Zugang, dass wir uns Narrative ansehen oder diese Form, diese subtile Form der Beeinflussung, die sehen wir gar nicht. Weil diese Trollfarmen, die anonymen Profile, die sagen Russland gut, Europa schlecht und diese eher, sage ich jetzt, primitiven Narrative, die überdecken alles und verdecken das Subtile. Und um zu Ihrer Frage ein bisschen konkreter zu kommen, also was wir gar nicht sehen, ist alles, was subtil ist. Ja. Wir sehen nicht, was nicht auf Social Media ist. Wir sehen nicht, was ein bisschen zwischen den Zeilen ist. Oder wir diskutieren es nicht im Rahmen der Desinformation. Wir sagen zwar da in der Talkshow, das ist ein Idiot oder die Frau ist ja ein Sprachwortding. Aber wenn wir dann wieder explizit über Desinformation reden, reden wir wieder nur über die Trollfarmen. Obwohl wir vielleicht eine Stunde vorher uns über drei Akteure aufgeregt haben und da nicht die Frage gestellt haben, ob das vielleicht kein Zufall ist. Ja, ob das nicht vielleicht jemand ist, da gibt es diesen Begriff abgedriftet und ich sage oft, woher weißt du, dass die abgedriftet ist? Vielleicht war die ja immer schon so. Ja? Und das sind so die, das, was mir ein bisschen fehlt im Diskurs, speziell in Österreich.
Mhm. Unweigerlich drängt sich jetzt bei mir langsam der Verweis auf unseren aktuellen Fall auf. Wir kommen zum Fall Paul Pittman. Das ist ein Account, der eine erhebliche Größenordnung hat, mehr als 300.000 Followers auf Instagram, sehr schnell wachsend, auch aktiv auf allen anderen Plattformen, die man da zu dem Zweck benutzen kann, TikTok, YouTube, Telegram und so weiter. Diesen Account, wie anfangs schon erwähnt, kennt in Österreich kaum jemand. Ich möchte jetzt eines mal vorweg sagen. Wir haben uns mit dem Fall Paul Pittman beschäftigt und wir können keine direkte Verbindung, wir können nicht belegen in irgendeiner Form, dass dieser Account vom russischen Staat irgendwie gesteuert, finanziert wäre und so weiter. Und wir möchten das auch nicht unterstellen. Uns sind allerdings einige Auffälligkeiten bei diesem Account aufgefallen. Und es beginnt einmal vor allem mit den inhaltlichen Dingen. Dieser Mann, der sich Pittman nennt, der heißt in Wahrheit anders, er tritt hier unter einem Decknamen auf, verbreitet etwas, oder bleiben wir mal wirklich bei den sozusagen bei den Inhalten, er verbreitet dort seine Meinung. Das ist etwas, er sagt, das kommt sozusagen aus seinem Herzen, er erzählt das alles auf Russisch und erklärt dort, warum das Leben in Westeuropa eben nicht gut ist, warum zum Beispiel es sind oft Dinge, die banal klingen, warum zum Beispiel die Banking-Apps schlechter funktionieren als in Russland. Oder er erklärt auf der anderen Seite wiederum, er war auch immer wieder in Russland, er erklärt, warum man eben dort, es ist gar nicht so, dass dort die Sanktionen wirken, sondern man bekommt dort die neuesten Produkte oder auch, er spricht auch zum Beispiel über das Thema Kindererziehung und sagt eigentlich, er gibt vor, er möchte damit Vorurteilen aufräumen und erklärt, warum zum Beispiel in Russland die Kindererziehung eben seiner Meinung nach irgendwie besser ist als in Europa, die Eltern seien irgendwie cooler und nicht so überängstlich wie in Europa. Es sind also großteils oder zu großen Teilen nicht politische, hardcore-politische Dinge, wobei es schon auch Dinge gibt wie diese klassischen Anti-Vogue-Narrative im Sinne von in Europa haben nur noch die Homosexuellen eigentlich Rechte und alle anderen nicht mehr. Sie haben sich den Account auch angeschaut. Was sind sozusagen Ihre Rückschlüsse, wenn wir uns einmal auf diese Narrative konzentrieren, die da verbreitet werden?
Naja, Sie haben ja da einiges schon aufgezählt. Also was ich natürlich beobachtet habe, also Gratulation. Er spricht natürlich hervorragend Russisch und erreicht damit die russische Zielgruppe sehr effektiv. Die fühlen sich da abgeholt, ja, weil das ist so ein gewissen Maße natürlich ein Ehrbeweis, weil nicht viele Westler lernen Russisch. Also auch von denen, die dort wirken, merkt man, also die in Russland wirken, dass das oft seine Zeit braucht. Ist ja keine einfache Sprache. Und dann ist es natürlich ein leichtes, gewisse Botschaften ist schon fast eine Unterstellung, aber ich habe halt das Gefühl, dass man da schon sieht, dass es ein gewisse Bias gibt, ja, mit Europa oder Westeuropa sehr kritisch, sage ich jetzt einmal, umgeht. Sie haben da einige Beispiele genannt. Ja. Und was mir da schon aufgefallen ist, also es ist ein bisschen, wenn man also Russland kennt, teilweise finde ich es absurd, zum Beispiel zu zeigen, irgendeine Gewalt im öffentlichen Raum, ja, als Beispiel, wie es in Europa zugeht. Ja. Also das sind, wenn man da Städte wie Moskau und so betrachtet, also gibt es auch viele Videos, die genau das aus diesen Regionen zeigen, ja. Genauso Sie haben das Vogue-Thema angesprochen oder was in den Schulen passiert. Ja. Das sind ja Dinge, wo man jetzt einen kritischen Diskurs führen kann, aber warum berichte ich das aktiv nach Russland und auf Russisch? Was ist da das Ziel dahinter? Ja? Also das sind schon Phänomene und es ist für mich jetzt nicht besonders überraschend, dass das dort viele Abnehmerinnen und Abnehmer findet. Also Man darf eins nicht vergessen, es gibt natürlich für einen Account, der auf Russisch sendet, zwei Zielgruppen. Das eine Zielgruppe ist Russland selbst, wo das ein wahnsinnig wichtiges Narrativ ist, zu zeigen, dass es Missstände in Europa gibt oder scheinbare Missstände oder die Interpretation von irgendwas als Missstand, weil man natürlich selber eine, sagen wir mal, nicht so einfache Situation hat im Moment, sowohl ökonomisch als auch diesen Angriffskrieg, der sicher auch nicht nur populär ist. Und dann haben wir aber noch eine andere Zielgruppe, und das ist nicht nur die russische Diaspora, sondern das ist der gesamte postsowjetische Raum. Das sind ja Menschen, die ausgezeichnet auf Muttersprachlerniveau in vielen Fällen Russisch sprechen. Und auch die Diaspora all dieser Nationen des sogenannten postsowjetischen Raums, obwohl man das ja eigentlich nicht so sagen sollte, weil das sind Länder, die seit Jahrzehnten unabhängig sind, nicht, wenn es nach der Moskauer Propaganda geht in vielen Fällen, ne? Und da, das ist natürlich auch sehr effizient, weil es gibt viele auch in der Diaspora, die diese Narrative teilen, die gar keinen Bezug mehr haben, wie es eigentlich wirklich in Russland losgeht oder vielleicht auch von irgendwelchen sehr, sagen wir, sehr schwer rechten Narrativen beeinflusst sind und die sowas dann auch dankbar abnehmen. Wir haben ja auch solche Personen, die so tun, als wären bei uns auf den Straßen bürgerkriegsähnliche Zustände. Das ist immer ein Problem, wenn man natürlich jetzt irgendwo hinschaut, da ist jetzt ein Scheinproblem oder ein tatsächliches Problem und dann das entsprechend framed. Also ich sehe es persönlich ganz subjektiv auf jeden Fall sehr, sehr kritisch, was hier passiert. Das ist aber kein Einzelfall, muss man dazu sagen.
Mhm. Sie haben es gerade angesprochen, es ist kein Einzelfall. Es gibt andere Influencer und Influencerinnen, die in der jüngeren Vergangenheit sozusagen aufgeflogen sind, wo auch dann klar war, dass es gewisse Geldflüsse gab, zum Beispiel durch Bezahlungen für Auftritte in staatsnahen Medien in Russland. Es gibt einen Fall, der relativ gut dokumentiert ist, der unter dem Account Sasha Meets Russia veröffentlicht worden ist. Was diese Accounts gemein haben, jetzt auch zum Beispiel mit dem Fall Pittman, ist, dass diese Influencer sozusagen einfach als normale Menschen sind, unter Anführungszeichen, erzählen aus ihrem Leben, die aus dem Alltag berichten. Warum ist das ein Trend und warum ist das so, warum ist das ein Trend, wenn es einer ist?
Naja, also das ist, wenn Sie in der Kommunikation sind und zum Beispiel in der PR oder im Marketing, dann fragen Sie eben, was ist die Zielgruppe und wie decke ich alle meine, Zielgruppen ab? Und da ist natürlich, Instagram ist relativ jung noch, TikTok hat auch die ganz Jungen noch. Und da will ich natürlich die Zielgruppe erweitern. Und echte Menschen spielen im Netz eine riesige Rolle, gerade in Zeiten von KI. Und Sie dürfen eines nicht vergessen, also wenn Sie heute ein durchschnittliches Medienkompetenztraining in den Schulen erleben, dann sagen die Leute, pass auf Social Media, das sind nämlich anonyme Trolle oder das sind Leute ohne Profilbild, die trollen und so weiter. Und ich habe damals die Schülerinnen und Schüler mal auf einer Schule gefragt, wie sie das sehen, wenn sie jetzt mit einer echten Person konfrontiert sind oder vielleicht sogar mit Inhalten, die zum Beispiel aus dem traditionellen Fernsehen kommen, die aber auf Social Media ausgestrahlt werden. Ist das für sie dann glaubwürdiger, als wenn es was rein für Social Media ist? Dann haben sie gesagt, natürlich. Ja, also echte Menschen oder Content, der gar nicht aus Social Media kommt, hat für sie auch eine höhere Glaubwürdigkeit. Auch wenn die nur auf TikTok sind und da gar nicht mehr im Fernseher oder sowas aufdrehen, aber die wissen dann schon, das haben sie ja gelernt. Und so wird natürlich auch sehr viel manipuliert. Und ich habe das Gefühl, dass wir in unserem Diskurs, und ich wiederhole mich da leider oft, aber ich muss es immer wieder erwähnen, also wenn wir Diskussionen haben über Fake News oder über Beeinflussung oder problematische Dinge auf Social Media, wir haben dann wirklich eine Situation, wo wir 75% der Zeit oft nur über die Regulierung sprechen, über Algorithmen, was alles mega problematisch ist. Algorithmen müssen wir noch reden, ja, weil warum werden die überhaupt so gepusht? Das ist eben sehr leicht, ja, sowas auch zu steigern, solche Accounts. Aber wir reden nicht über Menschen, wir reden nicht über Motive, wir reden nicht über Narrative. Und das ist ein ganz großes Problem, weil wir können hier keine Abkürzung nehmen. Wir können das auch gar nicht alles wegregulieren, wenn wir nicht in einem 1984er-Szenario und zu Recht mit Meinungsfreiheitseinschränkungsvorwürfen konfrontiert werden wollen. Und auch der Digital Services Act, also die Europäische Union, die diesen Rahmen schaffen will für den digitalen Raum, um systematische Beeinflussung und Fakes und Hass im Netz und so zu bekämpfen, auch die kann das nicht abdecken, dass wir plötzlich, weil alles, was subtil ist, rutscht durch. Und gerade wenn wir von Influencerinnen und Influencer sprechen, die sind natürlich öfters subtiler unterwegs als jetzt ein anonymer Bot. Und was die auch machen, ist zum Beispiel die Travel-Influencer, das ist ein bisschen ein Spezialgebiet von mir, oder was mich sehr beschäftigt und auch an den Schulen Interesse hervorruft und auch schon vielen aufgefallen ist, das sind natürlich eine Reihe von Personen, die in den autoritären Regimen unterwegs sind. Und wir müssen ja gar nicht jetzt nur auf die Motive schauen oder ob da jetzt jemand bezahlt ist oder nicht, weil die Wirkung ist eigentlich die gleiche. Ja, auch wenn das nur ein Liebhaber ist oder eine Person, die gerne im Rampenlicht steht, aber es geht darum, dass wir die Relativierung oder gar die Glorifizierung von irgendwelchen Regimen haben und dann meistens immer dieses Narrativ, die westlichen Medien lügen euch an. Ja, und dann arbeiten die auch mit Strohmann-Argumenten. Zum Beispiel gibt es viele von diesen China-Influencern, die sagen, schau, wie schön diese Straßen sind, schau, wie schön diese Gebäude sind, diese Technologie, wie glücklich die Menschen und wie freundlich die Menschen sind. Das Problem. Und das erzählen euch die westlichen Medien nicht, da lügen sie euch alle an. Das Problem ist, die westlichen Medien behaupten nicht, dass in China die Menschen unfreundlich sind. Sie behaupten auch nicht, dass dort keine moderne Technologie und keine schönen Häuser gibt. Sondern sie reden über Menschenrechtsverletzungen, über die Situation der Uiguren, über Tibet, über internationale Beziehungen, über Kooperation mit Russland, das oder die Drohungen gegen Taiwan und so weiter. Also sie verstehen, auf was ich hinaus will. Das ist ein Strohmann-Argument, weil man nutzt, dass diese Fake-Faktenchecks, das haben sie sehr oft auch in dieser Influencer-Szene.
Der Ordnung halber, genau das sind natürlich die Aspekte, die Influencer wie Paul Pittman ausblenden, also bei seiner wirklich ausufernden, fast schon sozusagen Beschäftigung mit Russland. Er veröffentlicht ja bis zu 3 Videos am Tag, geht es nie zum Beispiel um den Krieg in der Ukraine, es geht nie um Menschenrechtsverletzungen, es geht nie um Zensur in Russland, all diese Dinge werden ausgeblendet. Ich möchte jetzt 2 Punkte noch aufgreifen, die Sie angesprochen haben. Das eine ist das Thema der Meinungsfreiheit, das mit dem Komplex natürlich sehr zusammenhängt. Das andere ist dann das Thema der Finanzierung. Kurz zur Meinungsfreiheit. Zum einen, um das mal festzuhalten, es ist ja nichts eigentlich von dem, was wir hier besprochen haben, illegal. Das heißt, es ist nicht illegal, sozusagen propagandistische Narrative, die Russland sozusagen in die Karten spielen, in Österreich zu verbreiten. Es ist auch dezidiert nicht illegal, sich dafür bezahlen zu lassen, wäre nicht illegal. Es ist grundsätzlich von der Meinungsfreiheit gedeckt, seine politische Meinung zu äußern. Und spannenderweise gab es aber schon Diskussionen auch in der EU, hier vielleicht gesetzliche Möglichkeiten zu schaffen, sogenannte Foreign Agents, also wenn jemand von ausländischen Staaten gesteuert wird, finanziert wird, um eben gezielt Meinungen zu verbreiten, irgendwie gesetzlich zur Rechenschaft ziehen zu können. Nur dann sind wir ja genau dort, wo zum Beispiel, was wir kritisieren an Ländern wie Ungarn oder Russland, wo es genau solche Foreign Agents Gesetze gibt, die natürlich ganz leicht missbraucht oder gebraucht werden können, um einfach nur politisch Oppositionelle zum Schweigen zu bringen. Gibt es aus diesem schwierigen sozusagen Bereich überhaupt irgendwie einen Ausweg Ihrer Meinung nach, wie man einerseits hier aktiv werden kann als Staat, ohne selbst sozusagen zum Zensor zu werden oder sich quasi da auf die schiefe Bahn zu geraten?
Also ich muss dazu sagen, momentan, also ich bin da generell optimistisch, weil ich stehe hundertprozentig hinter der Meinungsfreiheit und zwar richtig, ich würde fast sagen, klingt in diesen Zeiten provokativ fast amerikanisch, ja. Die ja eigentlich da sehr viele Löcher haben, da wird ja auch permanent geklagt und die Meinungsfreiheit ist ja dort massiv im Angriff, also unter Attacke, under attack sozusagen. Ich sehe das sehr kritisch, irgendwelche Stimmen zu zensurieren und ich sehe es auch kritisch, Dinge zu illegalisieren. Ja, Sie haben das angesprochen, es ist nicht illegal, ich darf mich sogar bezahlen lassen für das. Das ist natürlich schon eine Frage, ob man hier Transparenz herstellen sollte, zumindest. Zum Beispiel auf den Plattformen sieht man das ja, dass das dann ein China-affiliated Account ist, wenn das ein chinesisches Staatsmedium, das ist schon gut und richtig. Ja. Aber mein persönlicher Ansatz ist, wir müssen Resilienz schaffen, weil wir sind momentan in einer Situation, wo wir nicht einmal darüber kritisch sprechen. Wir sprechen nicht einmal über Akteure. Und wir haben ein bisschen, wenn es jetzt um Influencer, Social Media, das ist was, das sieht man kritisch, aber wir haben ja, ich meine, wenn Sie in ein traditionelles, in eine Buchhandlung gehen, ja, da habe ich es teilweise erlebt, besonders in den großen Buchhandlungen, dass 50% der Bücher, die über China und über Russland handeln oder dieses Thema auch Krieg in der Ukraine beschäftigen, die könnten direkt vom Kreml zitiert sein, ja, oder vom chinesischen Regime. Also wirklich, und ich rede hier nicht von einer differenzierten Darstellung mit Für und Wider, sondern so richtig Verschwörungstheoretikerinnen, Theoretiker, also Personen, die man, wenn man im Netz ihre Postings liest, ganz klar einordnen kann, aber plötzlich Bücher sind geadelt. Und ich sage dann immer, ein bisschen provokant, ich könnte heute ein Buch schreiben, dass die Erde flach ist. Die Kritik würde sich in Grenzen halten, weil es ist ja ein Buch. Und wenn jemand auf Social Media schreibt, dass das ein Unsinn ist, würde man sagen, naja, aber es ist halt nur ein Posting. Also Sie verstehen das natürlich jetzt sehr überspitzt, nur wir schauen dort überhaupt nicht hin. Ja, wir schauen nicht, wir haben das vorhin schon angesprochen, was auf den Universitäten passiert. Wir schauen nicht, wo gibt's wirklich Personen aus dem akademischen Milieu, die ihren Professortitel nutzen, um höchst fragwürdige Narrative zu verbreiten. Wir haben das in der Pandemie schon erlebt. Wir haben es dann beim russischen Angriffskrieg, wir haben es 2014 bei dem ersten verdeckten Krieg erlebt. Und ich meine, da sollte man schon hinschauen. Und ich würde nicht sagen, dass diese Leute dann ins Gefängnis kommen sollen oder so ein Blödsinn oder jetzt Strafe zahlen, aber eingeordnet werden. Ja, und die Einordnung passiert leider teilweise gar nicht, sondern diese Personen bekommen sogar noch Plattformen, werden von Regierungen noch als Berater engagiert, wo ich mich frage, wie kann das sein? Ja? Personen, die vielleicht aufgetreten sind in der russischen Staatspropaganda, die nach 2022 noch bei RT aufgetreten sind, die bei schwindligen Influencern aufgetreten sind. Ja? Also diese Fragen zu stellen, und ich habe ein Modell entwickelt, das ist das 4W-Modell zur Einordnung von solchen Einflussakteuren, und das stellt sich 4W-Fragen. Die erste ist, was sagt diese Person und was sagt sie nicht? Also Sie haben mich vorhin gefragt, wie informiere ich mich über Personen? Ich schaue mir an, welche Zitate haben wir zu einem gewissen Thema. Was hat diese Person 2014 zur Ukraine gesagt? Was hat sie 2022 gesagt? Wie steht sie zu China? Wie steht sie zur Europäischen Union? Was finde ich so an Podcasts, an aufgenommenen Dingen oder Fernsehauftritten? Ja? Und ich merke, da gibt es wenig Transparenz. Also da erzähle ich, die Person hat ja da Butcher geleugnet, und die Leute sagen mir, wirklich, das hätte ich mir bei der nicht gedacht. Ja? Da merke ich, wir haben ein Problem. Und eben auch, was wird ausgelassen? Was hören Sie von der Person nie? Ja? Wenn zum Beispiel sowas kommt, wieder Stichwort Ukraine, wenn die Person sagt, ich verurteile den russischen Angriffskrieg, aber, und dann kommt so eine lange Litanei, warum eigentlich die NATO, die Ukraine, die Europäische Union und alle sind schuld, nur nicht Russland, ja, und der Kreml sowieso nicht, und der Putin ist ja so arm, dann ist das auch Propaganda, obwohl vorher oberflächlich verurteilt worden ist. Ja. Das ist also das, was sagt die Person. Dann gibt es, wer sind die Applaus, woher kommt der Applaus oder wer applaudiert, wer unterstützt das? Da geht es nicht nur darum, um irgendwelche anderen bekannten Akteure, sondern es geht auch darum, ob Trolle das vielleicht amplifizieren, ja, weil die Russen nutzen ja ihre Trollnetzwerke, ihre Bots, um den Algorithmus anzuheizen. Ja. Also das ist eine wirklich sehr wichtige Form der Einordnung. Und man kann sich natürlich, dann kommt der Vorwurf, ja, du kannst ja deine Fans nicht aussuchen. Keine Frage. Deswegen ist es auch nur eines der Ws. Und dann haben wir das W, das auch sehr wichtig ist, wo ist die Person aufgetreten, wo kann man die Person sehen? Weil wir haben dann Leute, die sind in totale Qualitätsmedien oder vielleicht im Boulevard oder sagen wir, wo es ein bisschen einen Check auch geben hätte sollen, aber sie sind in zentristische, etablierte Medien, aber treten dann auch bei einem totalen Propagandablogger auf oder treten auf RT auf, treten auf Sputnik auf oder im chinesischen Staatsfernsehen oder im iranischen Staatsfernsehen. Das muss man aber wissen, da muss man hinschauen, da muss man das monitoren, da muss man fragen, warum eigentlich, warum ist da die Medienkompetenz nicht da? Das ist vielleicht eine Person, die sich offiziell mit Geopolitik beschäftigt und tritt bei dieser Propagandasprachrohre auf. Stimmt ja was nicht. Ja? Und vor allem auch, was sagen die dann dort? So, das ist das, also noch ein W zur Einordnung. Und dann der Goldstandard, Sie werden darauf warten, woher kommt die Kohle oder das geschäftliche Interesse. Und da sind wir genau bei diesem Punkt Finanzierung. Das Geldkuvert gibt es immer noch. Ja, das ist auch so ein Mythos, dass jetzt alles über Bitcoin rennt. Wir haben den Fall gehabt in der Slowakei, wo so eine Disinformation, oder es gibt einen Artikel Disinformant, ja, das hat mir sehr gut gefallen, der Begriff, der hat von der russischen Botschaft das Kuvert gekriegt und Benzingeld wurde das genannt. Ja. In Österreich gab es früher den Begriff Zigarettengeld oder Körperlgeld in der Prostitution. Also das wird verniedlicht, aber es ist natürlich eine Form einer Finanzierung. Aber es kann auch sein, dass man einfach die Bots schickt und die Trolle und so viele Kontakte erzeugt, dass ein Video gepusht wird, um Werbeeinnahmen zu generieren. Bieten ja die Plattformen an. Es kann aber auch sein, dass man zum Beispiel Büchersponsoring macht oder dass man auf Amazon einfach die Bücher einer Autorin, eines Autors kauft, weil man so indirekt finanziert, aber auch so das Buch nach oben pusht und dann indirekt noch weitere Verkäufe und noch mehr Propaganda erzeugt. Also es gibt da ganz einen Riesenstrauß an Möglichkeiten.
Sie haben gerade vom Geldkuvert gesprochen. Wir haben uns natürlich auch die Frage der Finanzierung gestellt. Das war eigentlich eine der Ausgangsfragen auch in der Recherche zum Fall Pittmann. Wir nennen übrigens den echten Namen von Herrn Pittmann bewusst nicht. Es geht uns hier nicht darum, eine Person an den medialen Pranger zu stellen. Man kennt ihn, man kann ihn sich online eh anschauen unter seinem Decknamen. Wir sehen jetzt keine Notwendigkeit, seinen echten Namen zu nennen. Aber es hat natürlich auch medienrechtliche Gründe, weil Sie haben es vorher schon gesagt, man muss in diesem Bereich sehr, sehr aufpassen. Es treten hier, ja, so wie in dem Fall, sie quasi behaupten, es sind einfach Privatpersonen, die auf Instagram unterwegs sind und auf den anderen Plattformen. Ihre Reichweiten sind größer teilweise als die von Massenmedien. Die vom Herrn Pittmann zum Beispiel ist natürlich auch ein Vielfaches größer zum Beispiel als die Reichweite von Dossier. Aber dennoch nehmen sie für sich in Anspruch, eigentlich Privatpersonen zu sein, die einfach nur ihre Meinung kundtun. Also da gibt es natürlich auch aus der journalistischen, medienrechtlichen Perspektive eine Herausforderung. Aber für uns war die Frage, wie finanziert man einen Account, der in dieser Professionalität und in der Frequenz veröffentlicht, bis zu 3 Videos pro Tag auf allen Kanälen produziert. Die Erklärung, dass das Ganze nur ein Hobby ist, war für uns auf jeden Fall hinterfragenswert. Wir sind in dem Fall dann auf eine Firma gestoßen, die der Herr Pittmann unter seinem echten Namen betreibt, wo es um Kosmetikprodukte geht. Diese Firma sitzt am Stadtrand einer mittelgroßen Gemeinde im Burgenland, handelt angeblich mit Kosmetikprodukten aus Russland. Wir haben auch dort bestellt. Einmal waren wir erfolgreich, dann ging die Bestellung auch nicht mehr. Sie können, also unsere Zuhörer können das dann in unserer Recherche auch nachlesen, in der Doku nachschauen. Aber da sind wir dann doch auf einen interessanten Kontakt gestoßen, nämlich ist einer dieser Zuliefererfirmen, der auch wiederum falsche Wimpern, also es gibt hier offenbar einen Faible für falsche Wimpern in diesem Bereich, hinter einer Zuliefererfirma aus Russland haben wir dann einen Mann entdeckt, der ein hochrangiger Wirtschaftsfunktionär ist in Russland, unabhängig vom Fall Pittmann. Sie haben vorher von quasi diesem Strauß an Möglichkeiten gedacht. Welche Rolle spielen Ihrer Erfahrung nach solche Gewerbe, die, und eines muss ich dazu sagen, Kosmetikprodukte sind natürlich nicht von den Russland-Sanktionen umfasst, weil dort geht es nur um Produkte, die irgendwie mit dem militärischen Bereich in Verbindung sind, die kontrolliert werden. Aber so etwas wie falsche Wimpern ist natürlich für die Sanktionen irrelevant.
Also noch einmal dazu gesagt, unabhängig jetzt von diesem Fall, den Sie vorhin angesprochen haben, zu dem ich da nichts sagen kann und werde, ist es natürlich so, dass die Wirtschaft eine ganz große Rolle spielt und dass dieses Weh, ja, dieses woher kommt, das habe ich dann eigentlich auch erweitert und woher kommt das Geschäftsinteresse. Ja. Es kann durchaus sein, das kann sehr indirekt sein, da muss nicht immer unbedingt der russische Staat oder der Geheimdienst beteiligt gewesen sein. Ja. Ich möchte besonders daran erinnern, dass in Österreich, in Teilen der österreichischen Wirtschaft, es gibt ein langsames Umdenken, durchaus das Narrativ in Verbindung war mit persönlichen Geschäftsinteressen. Ja, die müssen jetzt gar nicht mit der russischen Regierung direkt zu tun haben, wo es dann natürlich immer ein Interesse gibt, Steuereinnahmen. Ja. Und in dem Moment, wo ich dieses Interesse habe, da ist diese, was war vorher, die Henne oder das Ei, ja, habe ich die entsprechenden Narrative, die dann plötzlich auch in Richtung Ukraine-Dämonisierung und so weiter gehen, um meine Geschäftsbeziehungen dort zu rechtfertigen. Ja. Was anderes ist natürlich, wenn zuerst das Narrativ dann da war und dann auf einmal eine geschäftliche Verbindung. Ja. Also das sind, es gibt einen, also ich glaube, dass generell auch unsere Sanktionen, die wir gegen russische Oligarchen haben, gegen russische Unternehmen oder wie wir auch versuchen, teilweise auch die Dual-Use-Güter, also die militärisch verwendbaren Komponenten, dass die löchrig sind und noch immer viel zu löchrig. Und dass wir da speziell in Österreich, aber auch in Deutschland diese Netzwerke, die wir haben, diese es sind sehr viele Menschen, haben ein Problem, weil sie haben eigentlich 2014 nicht nur ignoriert, sondern massiv verzerrt. Also sie haben diese russische Invasion, die damals ja wirklich nur dilettantisch unter dem, also verduscht war. Also die war sehr, sehr offensichtlich und sehr, sehr klar umgedeutet, ignoriert, haben das irgendwie als Bürgerkrieg oder sowas in die Richtung geframed. Und dadurch noch sehr lange weitergemacht und sich da schuldig gemacht, in der Wirtschaft eben da noch überhaupt nicht zu desinvestieren und so weiter. Und da gibt es viele politische Netzwerke in Österreich, ich werde da sicher keine Namen nennen, aber es sind ohnehin zu viele. Ja, manchmal sagen die Leute, bitte nenn mehr Namen und gib mir was. Sage ich, erstens mal aus Vorsicht nenne ich sie nicht und zweitens einmal, wo würde ich dann anfangen und wo aufhören, wir haben nicht so viel Sendezeit. Ja. Also das ist leider ein strukturelles Problem und eben manche Narrative entstehen auch aus diesem nicht nur aktuellen wirtschaftlichen Interesse, sondern auch als Rechtfertigung für die Taten der Vergangenheit. Wo ich jetzt nicht sage, dass es illegal war oder irgendjemand in irgendeiner Form beschuldige, sondern das einfach ein Verhalten, was moralisch fragwürdig ist.
Ja, also der Vollständigkeit halber, spätestens jetzt muss ich es natürlich anführen, wir haben natürlich dem Herrn Pittmann, wir hätten gerne ein Interview geführt und wir hätten gerne all diese Fragen, die sich für uns stellen, wie finanziert er das, warum macht er das, gibt es Verbindungen in irgendeiner Form indirekt oder direkt zu russischen Institutionen, wir hätten das ganz gern einfach mit ihm besprochen, aber leider war er bis dato nicht für ein Interview bereit und hat auch unsere Fragen bis dato in diesen Punkten nicht beantwortet. Ja, wir sind natürlich, Sie haben jetzt die Vorsicht auch angeführt, wir wollen es uns natürlich trotzdem aus journalistischer Pflicht nicht nehmen lassen, Fragen zu stellen und Auffälligkeiten zu benennen in diesen Bereichen. Ich halte nochmal fest, wir behaupten nicht eine direkte Finanzierung oder indirekte Finanzierung durch Russland, aber wir erkennen diese Narrative auf der einen Seite und wir wissen auf der anderen Seite, und auch das muss man in Erinnerung rufen, dass es auf russischer Seite Kampagnen, Projekte, Initiativen gibt, um genau solche Einflussakteurinnen im Influencer-Bereich zu finanzieren. Da ist zum Beispiel das Shared-Value-Visa-Programm oder andere Dinge, wo der russische Staat quasi es fördert, dass unter Anführungszeichen traditionelle Werte aus Russland verbreitet werden. Aber die Verbindung, behaupten wir nicht, aber Sie können sich selbst ein Bild machen, wenn Sie sich unsere Recherche anschauen. Vielleicht abschließend, damit auch bei den Zuhörerinnen und Zuseherinnen jetzt auch nicht der Eindruck sozusagen der kompletten quasi Chancenlosigkeit gegen eine Übermacht an Desinformation und Propaganda übrig bleibt. Zunächst einmal die Frage, wie ist unsere Gesellschaft, wie ist Österreich dafür gewappnet, was passiert bereits, was müsste mehr passieren, um in dem Bereich irgendwie eine Handhabe zu kriegen?
Also überhaupt nicht gut gewappnet. Also das ist das ist wieder eigentlich eine Frage, die Sie da stellen, die eben wieder 50 Minuten füllen könnte und eben noch wahnsinnig inkomplett und oberflächlich dann von mir beantwortet wäre. Und da gibt es sicher noch viele Aspekte, die mir auch gar nicht bewusst sind. Also
wir laden Sie nochmal ein, Herr Bichler.
Wissen Sie, was der Punkt ist? Ich sage manchmal, selbst ich kratze noch auf der Spitze des Eisbergs oder ich versuche zumindest diesen Eispickel da möglichst tief rein zu stoßen, aber manche kratzen nicht einmal wirklich, sondern gleiten dann nur rüber und glauben, dass mit den Schlittschuhen schon irgendwas getan ist. Also auch eine meiner unnötigen Metaphern, aber also der Punkt ist, wir machen das viel zu oberflächlich, wir sehen nicht die Dinge, die die subtil sind, das habe ich schon angesprochen. Wir gehen nicht strukturell hinein, wir gehen nicht dorthin, wo es weh tut. We don't mention the elephant in the room,
sage ich. Ich unterbreche ganz kurz, wenn Sie wir sagen, meinen Sie
die Österreich und
die Behörden oder
die ganze Gesellschaft? Mhm. Ja, also das geht bis in die Zivilgesellschaft. Ich muss sagen, also wenn, was mir Hoffnung macht, ist der Journalismus. Der schaut sich solche Stories an, nicht alle. Ja, also manche sind, da gibt es ein bisschen zu wenig, das ist ein bisschen zu wenig und dann sagt man, ja gut, wir haben Meinungsfreiheit und so. Aber der Journalismus schaut dort schon manchmal hin. Der ist Teil der Lösung des Problems. Manchmal ist natürlich die österreichische Medienlandschaft und auch die deutsche Medienlandschaft auch Teil des Problems, weil sie sehr viel Raum schafft für eigentlich, sagen wir, Leute, die Propaganda verbreiten, weil man die Quote will. Gerade die False Balance Talkshows, ja. Oder manchmal, wenn Presseaussendungen von russischen Medienagenturen relativ uneingeordnet weiterverbreitet werden, ist auch ein Problem. Aber grundsätzlich sehe ich Potenzial im Journalismus. Das sind sehr positive, weil man einfach investigativ, wenn man sagt, man möchte sich das anschauen, wer verbreitet da eigentlich was. Wenig kommt aus dieser, mehr würde ich mir erwarten aus der Medienkompetenzblase. Dass da wirklich das Gefühl ist, ich schaue mir jetzt mal wirklich an, wie macht das die russische. Ich verstehe das, dass sich da nicht jeder auskennt, nicht jeder diesen Osteuropa-Schwerpunkt hat, aber das ist viel zu wenig. Das ist in anderen Ländern, wenn Sie nach Finnland gehen, in die baltischen Staaten haben Sie da viel mehr. Und die Regierung muss mehr strategisch kommunizieren, weil es kann nicht sein, natürlich, dass wir eine Policy haben und diese Policy nicht erklären. Und wir sind da viel zu vorsichtig, die Dinge beim Namen zu nennen. Wir sind in der Finanzierung, das habe ich auch schon angesprochen, ohne dass ich da jetzt jammern will, aber ich sehe, dass wir hier diesen Informationskrieg zu wenig tackeln, dass wir dann, also ich habe nur manchmal höre ich, wir müssen uns verteidigen und wir müssen in, also nicht verteidigen sowieso, aber wir müssen in Russland auch mal angreifen und dort auch mal trollen. Und ich habe gesagt, momentan haben wir ja nicht einmal mit der Verteidigung begonnen. Wir haben ja nicht einmal eine Analyse. Was mir eine Hoffnung macht, eine Analyse der Situation ist schon der halbe Weg. Weil wenn wir eine Gesellschaft haben, die weiß, dass es dieses Problem gibt, dann ist das auch die Resilienz. Weil dann sage ich, ja, dann schaue ich mir halt die Influencer an, lache drüber, vielleicht ärgere ich mich drüber, sie wirken auf mich nicht. Genauso wie irgendwelche seriös wirkenden, und wir haben ein Problem mit, sage ich jetzt mal, schon einigen Leuten, die als Intellektuelle gelten, speziell im deutschsprachigen Raum, die sehr, sehr fragwürdige Narrative verbreiten. Und was wir gar nicht haben, ist demokratische Resilienz. Also wir haben uns über die letzten Jahrzehnte, ich kann mich erinnern, also das war in meiner Kindheit schon ganz klar, sehr, sehr westkritische Grundhaltung, die damals in der Linken sehr stark war, also auch durch die Sowjetunion-Beeinflussung und so weiter, man sagt, die scheiß Amis und so weiter, es gibt immer wieder Gründe, das zu sagen. Entschuldigung auch für die Wortwahl. Ja. Also das war da sehr stark und auch jetzt eben diese starke Anti-EU-Position. Und das, was wir damals haben, ich habe es schon erwähnt, das haben wir jetzt immer noch, aber wir haben ein zusätzliches Problem, was in der Intensität, speziell in Österreich, noch stärker ist. Wir haben ganz rechts. Auch mit dieser Anti-Brüssel, Anti-EU und unsere Gesellschaft ist so kaputt Haltung. Manchmal sind es unterschiedliche Argumente, nur wo sie sich dann wieder treffen, ist das Appeasement gegenüber Moskau, diese Putin-Versteherei, ja, also dass dieses Hufeisen, das existiert, das haben wir auch 2014 schon sehr stark gesehen. Und ich meine, wenn Sie vergleichen Deutschland und Österreich, in Deutschland hat man sich im akademischen Bereich und im journalistischen Bereich zum Beispiel die alte Friedensbewegung angeschaut. Man hat sich angeschaut, was sind das für Akteure, wie stark hat der Moskau beeinflusst, dass nur eine Seite, nur der Westen abrüsten soll. In Österreich besteht die Aufarbeitung der alten Friedensbewegung aus einem einzigen Profilartikel. Einen einzigen kritischen Profilartikel und ein paar Postings von mir. Ja. Also da müsste man schon mal, haben die Unis schon mal geforscht, was waren da bei uns? Natürlich, bei uns gab es keine DDR und bei uns gab es keine Stasi, deswegen ist es vielleicht ein bisschen weniger sexy und ein bisschen kleiner alles. Aber wir haben da auf so vielen Ebenen weggeschaut und das ist so komplex und das ist eigentlich eine Mammutaufgabe und deswegen auch dieses Info Resilience Network, wo ich Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Bereichen, weil es sind die Historikerinnen, die wichtig sind, es sind Journalistinnen und Journalisten, es sind Leute aus der Diplomatie, es sind auch unterschiedliche Altersgruppen. Und wenn ich dann höre von einem erfahrenen Diplomat jenseits Ende 70, der sagt, Desinformation, da kenne ich mich nicht aus, weil das ist ja Social Media, sage ich, nein, das sind genau die Informationen, was ist da passiert worden, wer hat auf welcher Botschaft was erzählt und wo hat man versucht, wem zu beeinflussen. Dafür haben wir irgendwie überhaupt kein Gespür. Es geht nur, kann man technisch irgendwie tracken und wie kann man dieses Netzwerk irgendwie, also es geht wenig. Wir haben heute viel gesprochen über Narrative, was wird da erzählt, über Motive. Das haben wir, wir haben da überhaupt keine Kultur und wir sind da in Österreich massiv hinten. Und selbst in die Länder, die vorne sind, haben sie das zu wenig, diesen traditionellen Blick drauf, wo man sagt, was sind Menschen, was sind die Geschichten, was sind die Motive. Und es ist ähnlich, ich wiederhole mich, weil es so wichtig ist, dass die Message am Schluss mal irgendwie ankommt. Weil, also ich merke das halt schon oft, manchmal da wirst du interviewt und da redest eine Stunde und versuchst das alles und am Ende geht es nur um die Trollfarmen. Ja, Trollfarmen machen das, Trollfarmen machen dies und dann gibt es Doppelgänger-Websites, das ist alles so technisch. Und wir müssten das, ich meine, wir brauchen die neuen Philosophen. Ja? Wir brauchen diesen philosophischen Zugang, dass man zum Beispiel eine Philosophin hat, die sich hinstellt und mal sagt, wie verstehen wir uns als Gesellschaft, verteidigen wir unsere Werte, verteidigen wir die Demokratie mit total viel Selbstkritik, aber nicht einer Selbstkritik, die so pervertiert wurde, dass sie in die Selbstvernichtung gemündet hat mit äußerlichen Einflüssen. Und das war immer dieses Ziel der aktiven Maßnahmen, dass ich sage, ich stärke alle Bewegungen, die versuchen, die Demokratie zu unterwandern, zu unterminieren, einfach zu schwächen. Ja. Das sehen wir nicht. Und eigentlich bräuchte man nicht so viel Geld. Also mit dem Geld, was ein paar Panzer kosten, könnte man da schon sehr viel machen. Obgleich ich nicht, muss ich dazu sagen, natürlich brauchen wir die Abschreckung und müssen am Stand der Dinge sein und Europa muss verteidigungsbereit sein, auch genetisch. Aber informationskriegsmäßig, das sind wir finanziell an Ressourcen, an Komplexität, an Resilienz. Also wir haben null, wirklich null demokratische Resilienz. Es ist manchmal ein Wunder, dass wir überhaupt noch existieren. Vielleicht haben wir irgendwo im Hinterkopf noch ein bisschen einen Sinn dafür, dass es uns eigentlich ganz gut geht mit Meinungsfreiheit, Freiheit, Menschenrechten und so weiter. Weil teilweise hat man das Gefühl von allen politischen Rändern, dass wir eigentlich in der absoluten Hölle leben. Und das ist wirklich ein Problem.
Herr Pichler, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich glaube, wir haben heute, sollten wir nur teilweise an der Oberfläche gekratzt haben, haben wir doch ordentlich gekratzt und da sind schon ein bisschen auch in die Tiefe gekommen. Ich greife natürlich Ihren Appell zur wichtigen Rolle des Journalismus gerne auf und möchte an der Stelle auch nochmal an unsere Hörerinnen und Zuseherinnen die Nachricht richten, man kann unseren Journalismus, man kann Dossier unterstützen, Sie können sich für den Newsletter anmelden, Sie können uns mit einer Mitgliedschaft unterstützen und Recherchen, wie eben im Fall Pittmann, ermöglichen. Die sind sehr aufwendig, wir sind durch Mitglieder finanziert, haben keine Werbung und sind deswegen auf aktive, engagierte Leserinnen und Leser und Zuseherinnen angewiesen. Herr Pichler, ich möchte auch gleich die Rutsche legen, man sollte sich mit Ihren Institutionen auseinandersetzen. Auch die suchen Unterstützerinnen und Unterstützer. Ich nehme an, auf Ihren Websites kann man sich dazu informieren und Möglichkeiten finden. Sie können kurz Werbung machen, wenn Sie möchten.
Ja, natürlich. Also es ist Unterstützung ist nicht nur Spenden. Ja, das ist auch ganz wichtig, aber es ist auch der Informationsaustausch, der mir ganz wichtig ist. Und ich stehe auch immer völlig kostenfrei auch zur Verfügung, wenn der Wille und das Interesse da ist, mal genauer hinzuschauen, worum es eigentlich geht, sowohl Medien als auch natürlich der Zivilgesellschaft.
Vielen Dank, Herr Pichler, dass Sie heute bei uns im Dossier-Podcast, im Dossier-Studio, möchte ich fast sagen, waren. Und ich habe schon gesagt, wir werden Sie sicher wieder mal einladen. Wir werden bei dem Thema dranbleiben. Alles Gute bis dahin für Ihre Arbeit und danke nochmal.
Vielen Dank.